Sie hören den Kurier.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Zum bereits vierten Mal befindet sich Österreich in einer Corona-Welle. Und zum vierten Mal schickt die Regierung die Menschen in einen großen Lockdown. Ein Lockdown, den man wohl hätte verhindern können, wenn man mit den Impfungen weiter wäre, als wir es aktuell sind. Wollte die Regierung erst nur Ungeimpfte in den Lockdown schicken, hat sie jetzt später aber doch erkennen müssen, dass das nicht ausreichen wird. Das Zitat Ende der Pandemie und der coole Sommer, den uns die Regierung und allen voran Altkanzler Sebastian Kurz propagiert hat, der hat uns jetzt einen schaurigen Herbst beschert. Deswegen Lockdown für alle, verknüpft mit der Einführung einer Impfpflicht Anfang Februar. Damit wäre Österreich das erste europäische Land mit einer kompletten Impfpflicht. Doch warum kommt die erst im Februar? Werden sich die bereits Geimpften jetzt an den neuerlichen Lockdown halten? Und war das dann wirklich der letzte Lockdown? Fragen, die uns heute der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien beantworten wird. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Nach Wochen des Zuwartens, des Zauderns und Negierens der Lage hat die Regierung angesichts der dramatischen Zustände in den Spitälern die ultimative Reißleine gezogen. Der Plan der Regierung und vor allem der ÖVP, die Menschen mit sanftem Nachdruck zur Impfung hinzuführen, ist grandios gescheitert. Dass sich eine vierte Welle aufbaut, war aber schon seit Wochen klar. Experten hatten schon länger Alarm geschrien. Dass wir jetzt einen Lockdown brauchen, zeigt ein nüchterner Blick auf die Zahlen. Heute hat es wieder einen Rekordwert an Neuinfektionen gegeben. 15.809 Menschen sind mit Corona infiziert. Auf der Intensivstation liegen 520 Menschen, ein Plus von 22 Patienten im Vergleich zum Vortag. Auf der Normalstation sind es 2.871 Patienten, also um 84 Patienten mehr als am Vortag. Zudem gibt es 48 neue Todesfälle. Trotz Kampagnen ist es nicht gelungen, dass die Menschen sich impfen lassen, hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg heute angesichts der Zahlen bei einer Pressekonferenz eingestehen müssen.
Wir müssen den Realitäten einfach ins Auge schauen. Wir haben zu viele politische Kräfte auch in diesem Land, die ganz vehement und massiv und öffentlich dagegen ankämpfen. Das ist verantwortungslos. Das ist eigentlich ein Attentat auf unser Gesundheitssystem. Und aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen. Die Konsequenz daraus sind überfüllte Intensivstationen und enormes menschliches Leid. Und das kann niemand von uns wollen. Wir haben daher uns heute bzw. gestern zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres 2022 gelten.
Jetzt also kommt eine Impfpflicht allerdings erst im Februar. Bis dahin soll ein Gesetzestext ausgearbeitet werden, der auch vor den Verfassungsrichtern standhält. Die Regierung jedenfalls hat sich heute auch für die Fehler, die in den letzten Wochen gemacht wurden, entschuldigt. Diese Aufgabe hat aber nicht etwa der Bundeskanzler, sondern Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein übernommen.
Leider sind auch wir als Bundesregierung an mancher Stelle hinter unserem Anspruch zurückgeblieben. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Umso wichtiger war es uns, diese schwere Entscheidung jetzt hin zu einem dreiwöchigen Wellenbrecher-Lockdown für ganz Österreich gemeinsam zu treffen. Und es ist uns schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin jetzt froh, dass sie so getroffen worden ist. Niemand will einen Lockdown. Der Lockdown ist das allerletzte Mittel, ein grobes Instrument, das uns allen viel abverlangt. Ein Lockdown ist immer eine Zumutung.
Jetzt wird also zugesperrt. Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Lockdowns. Der bundesweite Lockdown gilt ab Montag von 0 bis 24 Uhr und wird vorerst 20 Tage dauern. Nach 10 Tagen soll evaluiert werden. Das heißt, der Lockdown soll längstens bis 12. Dezember dauern. Für Ungeimpfte geht er allerdings auch nach dem 12. Dezember weiter. Die Schüler haben weiter Unterricht, allerdings gilt für alle Schulstufen die Maskenpflicht in den Gebäuden. Kinder dürfen aber ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben. Bundeskanzler Schallenberg hat angedeutet, dass wo immer es geht, man die Kinder aus der Schule nehmen sollte. Auch Homeoffice wird dezidiert empfohlen. Die dritte Impfung wird schon ab dem vierten Monat österreichweit ermöglicht. Für die Gültigkeit im grünen Pass muss der dritte Stich spätestens 7 Monate nach dem zweiten Stich erfolgen. Für die Wirtschaft ist der Lockdown knapp vor Weihnachten natürlich eine Katastrophe. Wieder einmal droht das Weihnachtsgeschäft bei Amazon zu landen. Die Wirte fallen um die Weihnachtsfeiern um, die Hoteliers kämpfen jetzt schon mit einer Stornowelle. Finanzminister Gernot Blümel hat daher eine Verlängerung der Corona-Hilfen in Aussicht gestellt.
Wir befinden uns mit den aktuell getroffenen Maßnahmen, die aufgrund der Infektionslage notwendig geworden sind, natürlich wieder in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation für Arbeitsplätze, für Unternehmen. Und klar war für uns immer, dass, wenn es weitere Einschränkungen gibt, wir natürlich wieder entsprechend unterstützen wollen. Denn wir wissen, dass die Situation gerade jetzt vor Weihnachten für Handel, aber auch für den Rest der Wirtschaft eine sehr, sehr herausfordernde Zeit ist.
Allerdings müssen sich alle geförderten Unternehmen an die Covid-Bestimmungen halten. Ansonsten ist die Hilfe zurückzuzahlen. Das könnte noch für einigen Ärger sorgen. Zu all dem gibt es noch einige offene Fragen und dazu habe ich jetzt den Umweltmediziner und Corona-Experten Hans-Peter Hutter zu Gast. Herr Hutter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, sehr gerne, selbstverständlich.
Herr Hutter, Sie haben vor einer Woche im Kurier gesagt, es wäre ein Armutszeugnis für Österreich, wenn ein neuerlicher Lockdown kommen müsste. Jetzt haben wir den Lockdown ab Montag. Ist das ein Armutszeugnis und kommt der nicht auch zu spät?
Nummer eins, von wäre zu einem ist. Ja, es ist ein Armutszeugnis, denn wir haben alle Möglichkeiten, durch diese Pandemie zu kommen. Es mangelt uns weder an einer Gesundheitsinfrastruktur noch an den Impfdosen noch an dem Wissen. Ja, es hat nicht geklappt. Es gibt da mehrere Faktoren, wo es sich hingehaut hat. Aber es ist natürlich enorm frustrierend, weil die Wissenschaft das bereitstellt und dann es eben zu einer solchen Situation kommt, ist nicht nur ein Armutszeugnis, es ist enttäuschend. Und für alle, die jetzt noch krank werden, beziehungsweise noch leider versterben, noch ein größeres Problem, klarerweise.
Mhm. Die Infektionszahlen steigen ja weiterhin. Wie lang werden sie denn jetzt auch trotz des Lockdowns noch steigen? Kann man das irgendwie ein bisschen abschätzen?
Nummer eins, es ist einmal die Frage, wie jetzt dieser Lockdown umgesetzt wird. Sie haben gehört, es sind die Schulen offen und es sind aber ansonsten alles, was wir vom Lockdown kennen, ist es jetzt, gibt es eben auch eine entsprechende Kontaktreduktion über das Schließen der Gastro etc. Mhm. Aber die Schulen sind offen und das ist einmal der Unterschied zu dem Lockdown zum Beispiel im März 2020. Jetzt ist die erste Frage, wenn ein solcher Lockdown funktionieren soll, dann liegt alles daran an der Bereitschaft der Bevölkerung, hier auch tatsächlich da mitzumachen. Und von daher, entweder es gab Untersuchungen quasi im Hintergrund, ist es für mich sehr schwer abzuschätzen, ob alle, die hier jetzt beteiligt sind, jede Gruppe, egal ob das Leute sind, die jetzt eben geimpft sind, Ungeimpfte, die vielleicht sich nie impfen lassen werden, Ungeimpfte, die vielleicht zögerlich waren, was auch immer, ob hier alle Gruppen tatsächlich mitmachen, denn eines ist klar, die meisten Infektionen finden ja im Privaten oder im Kreis der Freunde und Freundinnen statt. Mhm. Und von daher ist es sehr schwer vorherzusagen, inwiefern dieser Lockdown, von dem man sich wünscht, dass es zu diesen Kontaktreduktionen führt, tatsächlich greift.
Die Frage ist auch, ob 20 Tage Lockdown reichen oder ob das zu kurz ist. Denn es kann ja sein, dass nach diesen 20 Tagen die Intensivstationen noch immer randvoll sind.
Also Nummer eins, es ist selbstverständlich so, dass jetzt alle Personen, die hier infektiös sind, da werden doch etliche darunter sein, die im Krankenhaus landen. Also das ist selbstverständlich jetzt nicht mehr aufzuhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Maßnahmen, die schon stattgefunden haben. Stichwort 3G-Regel am Arbeitsplatz beziehungsweise 2G-Regel für verschiedene Aktivitäten, die hier schon noch greifen können. Nicht zuletzt wissen wir ja auch, dass die Impfung oder das Annehmen von Impfung auch zugenommen hat. Also das sind alles Möglichkeiten beziehungsweise alles Einflussfaktoren, die auch günstig sein können, die hier jetzt eine Bremsung nach sich ziehen. Nämlich schon in den nächsten Tagen, also in den nächsten 10 Tagen, bis dorthin wird die Evaluierung einmal stattfinden.
Es wird ja aufgerufen, dass auch der dritte Stich jetzt genutzt werden soll. Das heißt, nach dem Lockdown könnten die Zahlen entweder wieder steigen oder werden sie auf einem niedrigeren Niveau bleiben, einfach weil uns der Impffortschritt helfen könnte?
Na, die ersten Tage, ob das jetzt steigt oder fällt, ich sage es mal, ob es eingebremst wird, das wird sich so mit diesen Inzidenzzahlen pro Tag sehr schwer abschätzen zu lassen. Ja, die ersten jetzt 3-4 Tage. Mhm. Also da muss man jetzt einmal auch Ruhe bewahren, weil diese Evaluierung, diese Beurteilung kann nicht so schnell stattfinden. Weil es geht ja nicht um die Inzidenz, es geht ja de facto hauptsächlich um die Belegszahlen in den Spitälern. Und da braucht es noch einige Zeit. Zugleich muss man sagen, es ist ja in Österreich sehr heterogen. Sie haben Oberösterreich und Salzburg, dann haben Sie einige Bundesländer, da ist die Situation überhaupt nicht so. Mhm. Also von daher gibt es schon mal ganz unterschiedliche Ausgangspositionen, auch was jetzt der Blick in die Zukunft, was den Blick dazu in die Zukunft betrifft. Mhm.
Sie haben die Schulen schon angesprochen. Da haben wir eine Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen bei 1835, bei den 14- bis 24-Jährigen von 1288.
Ja, sind sehr hoch.
Ja. Sind die höchsten. Ja, ist das wirklich sinnvoll, die Schulen weiter offen zu lassen?
Das, was sich in den Schulen abspielt, ist im Grunde genommen, vor allem was das 5- bis 14-Jährige anlangt, ist ein Blick in jene Population, die sehr systematisch getestet wird und im Grunde genommen praktisch, ich sage mal nicht ganz natürlich, weil die 12-Jährigen können ja schon geimpft werden und einige haben auch schon Kinder, die jünger sind, geimpft. Aber im Prinzip ist das eine ungeimpfte Gruppe. Und von daher ist das eigentlich ein epidemiologischer Marker, wenn Sie so haben wollen. Die Kinder spielen aus unserer Sicht nicht diese große Rolle, speziell nicht jene Kinder, die so klein sind wie 6, 7 oder 8 Jahre, aus dem einfachen Grund, es geht hier auch um die Kontakthäufigkeit. Man darf nicht vergessen, wenn Sie sich anschauen, die Inzidenzzahlen von 18-Jährigen bis jetzt 39, 40-Jährigen, so sind die auch nicht klein, sind nicht niedrig, aber die Personen haben deutlich mehr Kontakte jetzt einmal aufgrund ihres Arbeitslebens, aufgrund ihres Freizeitverhaltens. Also von daher sehe ich die Problematik deutlich stärker betont in den Altersgruppen, wo geimpft werden kann auf der einen Seite, wo es noch immer Luft nach oben gibt und wo die Kontakthäufigkeit deutlich intensiver ist als jetzt bei den Kindern, die jetzt beispielsweise im Kindergarten sind, wo es eine beschränkte Gruppe ist, beziehungsweise in den Schulen. Trotz alledem ist es klar, dass es in den Schulen, und das haben wir auch, das predigen wir auch schon seit 1,5 Jahren, dass es eben Präventionskonzepte geben muss, die nicht nur am Papier stehen, sondern die auch umgesetzt werden. Es gibt hier von der Lüftung bis zum Mund-Nasen-Schutz eine Menge Möglichkeiten, um auch hier neben den Testen eine Risikoreduktion zu erwirken. Nur das muss halt umgesetzt werden. Und ich weiß das aus meiner Erfahrung, die einen Schulen machen es brillant und die anderen aus welchen Gründen auch immer weniger gut.
Jetzt gibt es ja die Maskenpflicht in den Schulen jetzt auch neu. Das heißt, das wäre auch ein Mittel, um dann hier doch die Infektionsketten zu unterbrechen.
Selbstverständlich ist der Mund-Nasen-Schutz ein wirksames Mittel, eine wirksame Methode, um die Ausbreitung zu verhindern. Das ist bekannt und von daher ist das natürlich ein Schritt, der eine gelindere Maßnahme darstellt, als wenn wir wieder jetzt, ich meine mindestens einmal für 3 Wochen, weil so ungefähr war es ja angedacht, ich denke nicht, dass nach 10 Tagen der Lockdown aufgehoben wird, weil man da sehr, sehr wenig sehen wird, dass dieses Mittel deutlich zumutbar ist, gelinder ist, als wenn man diese Schulen schließt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, ganz kurz, dass wenn die Gastro schließt, dann gibt es Kompensation. Da wird etwas bezahlt. Der Ausgleich, das kann man im Bildungssystem nicht. Wenn da 3 Wochen wieder die Kinder zusätzlich wieder zu Hause sind, ist das nicht einfach Monate abzugelten.
Mhm. Aber da muss ich schon fragen, umgekehrt, sind 3 Wochen Homeschooling wirklich so schlimm und nicht den Kindern zumutbar? Ich verstehe schon, wenn das ganze Semester geschlossen ist, ja, aber jetzt diesen Lockdown auch auf die Schüler auszuweiten, wäre das für die Schüler so eine große Dramatik?
Nummer 1, wir beide wissen nicht, ob es nur 3 Wochen sind. Also das wurde zwar gesagt, aber Sie kennen das doch aus anderen Zeiten, wo das Stück für Stück immer weitergeführt worden ist mit einer kurzen Unterbrechung. Also von daher weiß man gar nicht, ob es nur 3 Wochen sind. Der zweite Punkt ist, es sind nicht die ersten 3 Wochen. Wenn man sagt, es sind einmal die ersten 3 Wochen, kann man hier deutlich anders argumentieren, als wenn man jetzt schon einmal sehr lange Zeit, wochenlang, diesen Distanzunterricht zu Hause gehabt hat.
Mhm. Sie haben ja auch in dem Interview zuletzt gesagt, dass sehr viel sozialer Sprengstoff in einem Lockdown liegt, nämlich die Geimpften gegen die Ungeimpften. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen ja schon ein bisschen herausgearbeitet. Jetzt kommt eine Impfpflicht, aber ist die nicht längst überfällig gewesen?
Nummer eins, wenn Sie meine Stellungnahmen noch einmal kurz anschauen würden, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, wie die Frage rund um Impfung gestellt wird, haben wir immer gesagt, eine allgemeine Impfpflicht halten wir für überhaupt keine gute Idee. Also das ist etwas, was wir im Grunde genommen als sehr negativ sehen für das gesamte Impfwesen. Jetzt haben meine Kollegen, die ähnlich denken, haben aber jetzt gesehen, dass es leider Gottes nur mit der Vernunft nicht wirklich klappt. Da haben wir uns verschätzt. Und von daher ist natürlich jetzt der Ruf nach einer Impfpflicht und auch nach dieser frustranten Situation, die wir besonders im deutschsprachigen Raum haben, dass es hier eine doch erhebliche Gruppe partout es für nicht sinnvoll hält und sich nicht impfen zu lassen. Daraus folgt diese Impfpflicht. Das, was sich sofort ableitet, ist, wie werden diese Personen jetzt reagieren nach der Ankündigung? Nämlich in der Zeit, um die es jetzt aber geht. Mhm. Nämlich um die Zeit von jetzt bis ins Frühjahr hinab. Sie wissen, es sollte ab 1.2. stattfinden. Da fragt man sich, da gibt es viele Detailfragen zu lösen, abgesehen einmal vom Juristischen, wie das praktisch umgesetzt wird. Mhm. Von daher ist es aus meiner Sicht, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es reicht bereits diese Ankündigung, dass sich noch eine gewisse Gruppe, die nicht ganz resistent ist und nicht ganz sich gegen das Impfen wehrt, sagt, okay, bis die Impfpflicht kommt, mache ich es gleich. Ja, das kann ja auch sein.
Genau, ja.
Ich habe keine Ahnung, inwiefern das, wie groß diese Gruppe ist. Auf der anderen Seite kann es jetzt aber auch Menschen abschrecken, die jetzt noch gezögert haben und sagen, also das ist eine Frechheit, der Staat mischt sich so in mein Leben ein, jetzt erst recht nicht. Also auch jene Gruppe, die vielleicht noch zögerlich war und um die es aber geht. Es geht praktisch um circa 8-10%, die wir noch benötigen. Mhm. Es ist aus meiner Sicht sehr schwer vorhersehbar, was sich jetzt tut. Man wird schon am ersten Wochenende sehen, dass sich einige sicherlich einmal versammeln werden, schon alleine gegen diese Impfpflicht. Ob das nur Menschen dabei sind, die jetzt rein gegen das Impfen demonstrieren oder weil es jetzt eben Personen sind, die hier sehen, dass der Staat sich in verschiedenen Sphären immer mehr einmischt, das werden wir sehen. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist Impfpflicht. Naja, wie auch immer das ausschauen mag, gehen wir mal davon aus, dass am 1. Februar stattfindet. Das sind zweieinhalb Monate. Plus, muss man rechnen, 4 Wochen noch weitere Verzögerung. Mhm. Was wir jetzt brauchen, ist, wenn hier akut etwas passieren soll und muss, ist, dass wir alle zusammenhalten und egal, ob es Lockdown gibt oder nicht, das habe ich schon vor 2-3 Wochen gesagt, geht es um die Reduktion von ungeschützten Kontakten, wo man nicht ganz sicher ist, dass man andere ansteckt. Wenn das gemacht worden wäre, beziehungsweise wenn man einen Schulterschluss in der Bevölkerung hier noch erwarten könnte, dann hätten wir uns alles ersparen können. Also Es geht wirklich darum, dass wir mitmachen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht auch durch Lockdown plus der Ankündigung nicht etwas zerstört wird.
Sie haben jetzt mehrere Themen angesprochen, ich würde das gerne ein bisschen aufdröseln. Gehen wir nochmal zu dem Eingriff des Staates. Der Staat greift ja immer sozusagen in das Leben des Einzelnen ein. Denken wir zum Beispiel an die Gurtpflicht, denken wir an die Impfpflicht bei der Pockenimpfung, aber auch dessen, wie wir unser Zusammenleben regeln. Also ist ja auch geregelt, dass man nicht einfach zu seinem Nachbar gehen kann und etwas stehlen kann. Das ist durch das Strafgesetz geregelt. Es gibt ja sehr viele Bereiche des Lebens, die ja staatlich, Gott sei Dank, und der Staat sind ja wie immer wir alle, die ja geregelt sind. Das heißt, glauben Sie wirklich, dass eine Impfpflicht oder eine Pflicht so viele Leute davon abschrecken könnte? Oder ist das nicht nur immer eine sehr kleine, sehr laut schreiende Minderheit, die sozusagen eine große Mehrheit vor sich hertreibt?
Also Nummer eins, die Impfskeptiker waren vor der Pandemie, konnte man sie zwischen 5-7% definieren. Mhm. Das hat zugenommen. Aus meiner Sicht oder das, was ich jetzt an Umfragen höre, sind es 15-17%. Und jetzt gilt es eben, diese Gruppe nicht zu nähern, sodass die mehr werden, sondern die andere Gruppe sich impfen lässt. Aber die Frage müsste ja schon geklärt sein, weil wenn ich mich jetzt da hinstelle und erkläre, es gibt eine Impfpflicht, dann muss ich ja auch bestimmte, sagen wir so, Folgen schon mal überlegt haben, in die eine oder in die andere Richtung, da brauche ich doch eine gewisse Kenntnis über die Situation und wie man diese Gruppen einschätzt. Und ich gehe davon aus, dass das gemacht worden ist und dass die Entscheidung ganz klar ist, Fakten passiert, ja, die kleine Gruppe, die so laut ist, die kann uns wurscht sein, die werden wir auch noch dazu bringen. Mhm. So, denke ich, ist das entschieden worden. Aber Sie sagen, es gibt hier eine Einmengung des Staates. Ja, fachlich gesehen, ja, sehe ich, wenn Sie jetzt bestimmte Interventionen sehen aus Public Health Sicht, ist die, sage ich jetzt einmal, steht die Intervention Lockdown, ja, für alle im Vergleich zu Impfpflicht, nämlich Impfen, so ist aus meiner Sicht der Lockdown ein deutlich massivere Einschränkung als jetzt eine Impfpflicht. Mhm. Und von daher, wenn man so beurteilt, ist die Impfpflicht in diesem Fall dem voran, wenn man das vergleicht. Das Problem ist, dass man das nicht unbedingt mit Gurtenpflicht vergleichen kann, denn die Gurtenpflicht oder auch das Stehenbleiben bei einer roten Ampel hat nichts damit zu tun, dass man, und bei einer Impfung macht man das, hier wird die Integrität der Körperhülle, auch wenn es nur ein Stich ist, mhm, wird hier verletzt. Und da braucht man immer, klarerweise, auch eine entsprechende Einwilligung. Wie das geklärt wird, ist eine juristische Frage, aber es ist nicht ganz so vergleichbar. Mhm.
Dennoch sehen Sie eigentlich eine andere Möglichkeit, die Pandemie zu besiegen, ohne eine Impfpflicht?
Ich denke, einiges hat funktioniert, einiges weniger. Ich denke, dass es gewisse Anreize noch immer gebraucht hätte. Ich denke, dass es auch monetäre Anreize geben könnte, weil wenn man sich jetzt den Lockdown anschaut und das, was an Unfrieden hier gekommen wäre, dachte ich mir, gibt es auch andere Möglichkeiten noch, da über eine gewisse Impfquote in eine gewisse die Impfquote zu erhöhen. Nicht zuletzt auch über die 2G-Regel. Ich meine, Sie haben gesehen, dass nach der 2G-Regel hatten wir deutlich mehr Personen, die sich auch zum ersten Mal geimpft haben. Mhm. Man hat diese Maßnahme jetzt natürlich abgestellt durch den Lockdown, weil jetzt brauche ich mich nicht mehr impfen lassen, weil eh alle zu Hause sitzen. Also das hat man sich abgedreht und hat sicherlich etliche Nachteile. Also noch einmal, es gäbe auch noch andere Möglichkeiten und es ist ohne dies noch sehr lange bis dorthin. Und von daher denke ich, ist diese Zeit, die wir jetzt benutzen müssen, um die Impfquote zu erhöhen, ganz ehrlich, das ist unabhängig von einer Impfpflicht. Da müssen wir ja sowieso jetzt damit anfangen, denn wir können jetzt nicht zwei Monate zuwarten und dann plus noch einmal 4 Wochen, bis dann alle oder noch mehr, weil das kann man nicht, werden nicht alle auf einen Schlag geimpft werden. Das dauert ja viel zu lang. Wir wollen ja vorher schon aus dieser Misere rauskommen. Und wie man sieht, ist da die Impfquote neben den einfachen nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, das ist halt der Weg daraus, das ist ja nicht einmal schwer. Es wird hier einfach nicht umgesetzt. Und das ist aus meiner Sicht das Enttäuschende, das Frustrierende.
Jetzt müssen wir bei der Impfpflicht natürlich auch noch auf so Spezialfälle achten, nämlich was ist mit ausländischem Pflegepersonal, das dringend benötigt wird? Was ist mit Touristen? Wird es da Ausnahmen geben müssen? Und gilt die Impfpflicht dann sozusagen für die Österreich oder für das Land Österreich?
Also was ich heute gehört habe, und es wurde ja über die generelle Impfpflicht vielleicht nur dort oder da diskutiert. Soweit ich weiß, ist das nicht einmal noch auf einer breiteren Ebene dort diskutiert, wo man sich über Impfen auseinandersetzt, also jetzt in letzter Zeit. Mhm. Also es gibt auch keine Details, man weiß nicht eigentlich, wie es umgesetzt wird, das wird erst erarbeitet. Also das werden jetzt doch die Überlegungen sein der nächsten Wochen. Aber noch einmal, viel wesentlicher finde ich, sich jetzt vielleicht da mit der Impfpflicht zu beschäftigen, aber viel wesentlicher finde ich jetzt, dass man erstens einmal die Gruppe, die jetzt 2 Teilimpfungen hat, jetzt nicht dadurch schmälert, dass man ihnen irgendwo etwas quasi angetan hat, wo sie sagen, ich möchte den 3. Teilimpfung nicht mehr haben, weil das geht mir alles auf die Nerven. Mhm. Darf nicht vergessen, man muss sich darum kümmern und man muss sich darum kümmern, diese Impflücke zu schließen. Mhm. Und da wird nur die Diskussion rund um eine Impfpflicht, ja, das mag schon gut und recht sein, aber es braucht trotz alledem irgendwelche Anreize und irgendwelche Überlegungen, wie wir danach den 13.12. hier weiterkommen. Um das kommen wir nicht herum. Also jetzt einfach zu sagen, die Impfpflicht wird es lösen, ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen.
Mhm. Nochmal kurze Frage und kurze Antwort. Die Impfpflicht soll eben am 1. Februar starten, das haben wir eh schon besprochen, aber die Zeit ist eigentlich ein bisschen zu kurz. Also ist das nicht zu spät, der 1. Februar als Stichtag?
Naja, es sind sehr viele Probleme zu lösen. Sie haben einige davon angesprochen. Für wen, wann, wie, wo, was? Was ist, wenn die nicht? Und wie ist es juristisch überhaupt? Wie kann man es umsetzen? Wie ist die praktische Umsetzung davon? Also ich glaube, wenn wir beide darüber nachdenken, fallen uns ein Haufen von Fragen ein, Details, die sehr schwierig sind zu beantworten. Ja, und das wird jetzt gemacht. Es wurde ja heute nur gesagt, das haben wir vor. Auf das haben wir uns jetzt eingelassen. Details folgen. Und auf die bin ich genauso neugierig wie Sie wahrscheinlich.
Ja, letzte Frage. Wird das der letzte Lockdown gewesen sein?
Nachdem ich schon vor einem halben Jahr gesagt habe, wir haben alle Mittel, dass wir ohne Lockdown durchkommen und ich auch jetzt neugierig bin, ob die Wirksamkeit des Lockdowns, nämlich die Wirksamkeit, die man sich erhofft, ob das stattfindet, wird sich zeigen. Also ich denke, noch einmal, aus meiner Sicht, wenn es jetzt wirklich, wenn die Warnung jetzt nicht an die Bevölkerung herangetragen worden ist, das Impfen, das ist, das uns auch im Frühjahr jetzt ein ruhigeres Leben beschert, wenn das alles nichts nützt, dann muss ich sagen, es ist schon ein bisschen hoffnungslos und es ist ein bisschen traurig, dass wir mit unseren doch hochentwickelten Überlegungen da nicht weiterkommen. Mhm. Ich denke, es ist der letzte Lockdown und noch einmal, ich wiederhole das, viele wurden enttäuscht, wir haben uns gedacht, es braucht ihn nicht mehr, diesen Lockdown, aber jetzt sage ich noch einmal, also das kann ja wohl nicht sein, dass sie von Lockdown zu Lockdown springen, ohne dass sich zwischendurch etwas tut.
Herr Hutter, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr gerne.
Ja, und die Impfgegner machen jedenfalls schon mobil. Am Samstag wird es gleich 3 Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung in der Wiener Innenstadt geben. In Summe werden etwa 10.000 Teilnehmer erwartet. Für die FPÖ ist es allerdings ein Rückschlag, dass Parteichef Herbert Kickl den Demonstrationszug nicht anführen kann, weil er sich mit dem Virus infiziert hat und in Quarantäne ist. Dabei sein dürfte dafür Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der im Netz für den Protestmarsch mobil macht. Die Polizei wird jedenfalls mit 1300 Polizisten im Einsatz sein, die aus Wien und anderen Bundesländern abkommandiert wurden. Bei den Demonstrationen herrscht die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske, die auch kontrolliert werden soll. Es dürfte also hitzig werden. Wir werden jedenfalls vor Ort berichten. Alle Infos und Videos findet ihr ab Mittag auf www.kurier.at. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik over and out.